Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Ah, die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Marketing, dem Podcast über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten. Und hier sind eure Hosts. Stefanie Ferch und Viviane Wildes-Gibitzki. Ich weiß, wir haben uns länger nicht gehört, aber ihr wisst ja, das ist bei uns einfach so ein Ding. Ne? Also wir halten es gerne spannend.
Ja, wir haben Mach dich rar und sei ein Star einfach ganz tief in unserer DNA verankert.
Ja, wobei ich habe mir wirklich für meine Weekly Manifestations, falls es sowas gibt, für meine Wochenvorsätze, ich mache ja keine Jahresvorsätze mehr, ne? Die guten Vorsätze fürs Jahr, das überfordert mich. Da scheitere ich einfach seit 38 Jahren dran. So, aber ich mache mir Vorsätze für die Woche. Und mein aktueller Vorsatz für diese Woche ist, wir nehmen jede Woche wieder auf.
Ja.
Schauen wir mal, wie es nächste Woche aussieht, so?
Ist in kleinen Schritten, deswegen machst du es ja auch in Wochen, ne?
Ja.
Nicht zu viel.
Ja.
Ja.
Genau.
Super.
Und ich finde, da könnt ihr euch jetzt auch einfach nicht wirklich drauf verlassen. Aber wir geben wirklich unser Bestes. Wir machen das ja hier auch nicht professionell. Es bezahlt uns ja niemand dafür. Das ist alles unsere Freizeit, die wir mit euch teilen, ja?
Es ist Goodwill. Sagen wir es doch mal, wie es ist.
Goodwill ist es. Ja, es ist wie Charity. Wir sind eigentlich Charity-Ladies.
Stimmt. Wir könnten vielleicht doch überlegen, ob wir diese Charity-Aktion auch steuerlich irgendwie geltend machen können.
Das geht, glaube ich, ganz bestimmt. Aber damit wir richtige Charity-Ladies sind, brauchen wir so wallende Roben und so aufgespritzte Lippen oder Chanel-Kostümchen.
Ja, also das kann uns gerne jemand zur Verfügung stellen. Ich werde halt dann trotzdem hier im Joggern ungeschminkt sitzen, ne? Also das.
Und so mit gelegten Haaren, so einer Helmchenfrisur.
Ja, ja. Eher so auftopiert.
Genau. Ja. Wir treffen uns dann einfach jeden Mittwoch zum Waschen und Legen beim Friseur.
Oh, ja.
Und machen dann von da aus den Podcast.
Ja, und dann hört man so ganz weit hinten so einen Föhn im Friseursalon.
Ja, ich finde, das ist eine schöne Sache. Schön, dass wir wieder auch ganz weit weg sind vom Thema. Mhm. Aber Freunde, wir haben eine ganz schöne Neuigkeit für euch. Heute reden wir tatsächlich wieder über Marketing.
Ja, übertreib nicht. Es sind schon auch noch ein paar andere Sachen dabei und Themen. Aber ja, ich gebe dir recht.
Ja, aber Schwerpunkt sind diesmal Markenmarketing. Ne? Die Bundestagswahl ist vorbei. Wir haben es wirklich, Freunde, ganz großen Applaus, wirklich mal ganz dickes Drücken und Schulterklopfen an uns alle. Ja, ihr Mäuse, wir haben es geschafft. Wir haben die Bundestagswahl hinter uns gebracht und wir leben wahrscheinlich fast alle noch.
Ja, das ist gut gesagt. Allerdings, jetzt hast du natürlich wieder eine riesige Erwartungshaltung geschürt. Das erste Thema ist halt politisch, aber okay.
Ja gut, pass auf, da machst du die Inhaltsangabe und dann sagst du, was wir für gute Themen haben und eher so unangenehmere Themen vielleicht.
Ja, das machen wir doch. Also es gab ja vor einigen Wochen, ne, ihr habt eben schon gehört, wir sind ja wieder ein bisschen hinter der Welle, ne? Aber das macht ja gar nichts. Das gab ja vor einigen Wochen durchaus den Table-Fauxpas, ja, Table-Gate. Das heißt, es gab ein Foto, das hat irgendeine Sitzung der CDU-CSU-Garde irgendwie dokumentiert. Und da war erstaunlich wenig weibliches Geschlecht vertreten. Und das war ja wieder riesiger Aufriss, ne? Also da war ja wieder ganz LinkedIn richtig unruhig. Ja, und dann gibt es auch noch ein Unternehmen, das sich gerade ehrlicherweise einreiht in viele weitere, die insolvent gehen. Und das ist die Fitnessmarke Foodspring. Was es damit auf sich hat, dazu gleich mehr. Dann hat sich einmal der Co-Founder von der Agentur Grabatz und Partner damit beschäftigt, wie ist eigentlich so die Historie mit dem Kunden Edeka? Und vor allen Dingen hat er wie so ein Manifest eigentlich bei LinkedIn gepostet, wie man seiner Meinung nach eine Marke kreiert, am Beispiel von Edeka und eben einer großen Kampagne.
So, pass auf, es kommt nämlich die Überleitung in deiner Inhaltsangabe und wie man es nämlich nicht macht.
Toll, danke, das wollte ich exakt so machen.
Entschuldigung.
Ja, und wie man es nämlich nicht macht, ist VW, die bei Apple geklaut haben, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eventuell Vermutlich.
Vielleicht.
So. Mhm. Vielleicht. Dazu dann gleich mehr. Ja, und am Ende haben wir noch einen persönlichen Tipp, den wir euch einfach an die Hand geben wollen. Der hat uns diese Woche einfach bei LinkedIn wahnsinnig stark beeindruckt und auch seine Website ist einzigartig, ist ein Bestseller, wie er sich selbst nennt. Und ja, da möchten wir euch einfach einen kleinen Einblick geben in so unsere Schatztruhe.
Genau, also schaltet nicht ab. Das ist jetzt nur, weil wir gerade wieder das Wort LinkedIn gesagt haben. Das ist wirklich ein richtiges Zuckerstückchen, ne, was wir am Ende für euch haben. Vielleicht bringt euch das ja in irgendeiner Form weiter.
Bestimmt.
Als ich das gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, ich bin irgendwie im falschen Film. Und dann musste mir das dann alles angucken und durchlesen. Ich habe wirklich selten so herzlich gelacht. Aber das werdet ihr ja gleich dann hören.
Richtig, genau so ist es. Vielleicht starten wir, wie eben gesagt, nur kurz mit einem ganz kleinen politischen Thema. Mhm. Und das war ja die Runde der alten weißen Männer.
Naja, nur gut. Also pass auf, die Bundestagswahl hat stattgefunden und man fand sich dann relativ zügig innerhalb der betreffenden Parteien, sowie auch der CDU, CSU ein, mit den Spitzenführungskräften dort, um sich schon mal zu beratschlagen, in welche Richtung denn zum Beispiel Sondierungsgespräche gehen könnten, wer welchen Posten besetzt und mehr auch besitzt am Ende des Tages. So, und das haben eben halt, wie gesagt, CDU, CSU auch gemacht und dann haben sie ein Foto von sich gemacht, wie sie alle an einem Tisch sitzen, an der Zahl, glaube ich, 6 Leute.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es namentlich alles war. Ne?
Es war der Söder, es war der Frey, es war der Merz, es war, also ja, die üblichen Verdächtigen.
So. Also, so, und da war, dann wurde halt dieses Foto geteilt und wie das halt nun mal ist, wie wir so reagieren, wenn wir einen Tisch sehen, wo nur Männer dran sitzen, das ist für uns sehr schwierig zu verarbeiten heutzutage, ja. In 2024 auch schon, 2023 auch Katastrophe. Wer sich an die, wie heißt das nochmal, Weltsicherheitskonferenz in München erinnert, da gab es ja auch mal so ein berühmtes Foto, da ist ja, also, da ist Deutschland und der restliche westliche Teil der Welt
aus der Büchse gesprungen.
Wirklich völlig zusammengebrochen. Die hatten alle Burnout dann. Jetzt auch wieder so passiert. Man hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass in dieser Tafelrunde nur Männer sitzen und dass offensichtlich die Führungsspitze beider Parteien, CDU, CSU, rein männlich besetzt ist. So, das ist jetzt für alle eine große Überraschung gewesen.
Genau, das ist doch der Punkt. Also das, als ich das gesehen habe, dachte ich so, boah, ja, also ja, so stimmt, da ist jetzt keine Frau mit dabei. So. Und ich fand auch ehrlich gesagt den Tweet von Anne Will ganz funny. Dieses verstehe die Aufregung nicht, Frauen sind doch mitgemeint. Ich musste schon herzhaft lachen.
Ja, man konnte da schon viel drüber lachen, also über die Kommentierung, das war schon witzig.
Ne? Ich fand es schon arg witzig und es ist auch wie immer ein Fünkchen Wahrheit dabei, ne? Weil in der CDU, CSU sucht man in der Tat häufig vergebens nach weiblichen Stellvertretern.
Das ist halt nun mal auch eine christlich-konservative Partei. Das soll jetzt nicht heißen, dass die einen Freiwartschein haben, nicht paritätisch irgendwie ihre Sachen da zu besetzen. Aber was hast du denn erwartet?
Also das ist das Ding.
Also ja. Natürlich wäre die Aufregung noch größer gewesen, wäre das jetzt so eine Sondierungsrunde oder eine Workshop, vielleicht haben sie einen Workshop gemacht, der Grünen gewesen. Genau, die haben einen Grünen, so einen Workshop gemacht mit Post-its.
Ja.
Aber stellt euch vor, das wäre jetzt so ein Bild mit den Grünen gewesen, da hätte keine Frau gesetzt. Und dann wäre ja, also, das wäre, aber da hätte man gute Gründe gefunden, warum das nicht so ist.
Ja, obwohl es ja wirklich bei den Grünen sind ja mehr Frauen vertreten.
Ja, bei der FDP nicht. Nee,
auch nee, bei der FDP halt auch gar nicht.
Zero. Ja, Frau Esken sitzt ja jetzt immer links außen. Das finde ich ganz witzig, dass sie so, weil Frau Esken eine schwierige Person. Nein, aber ist das nicht lustig, dass in den Sondierungsgesprächen, den offiziellen Bildern, die jetzt letzte Woche so aufgetaucht sind, die auch diskutiert wurden, Frau Esken links außen sitzt, wenn das nicht spiegelverkehrt ist, das Bild? Ist doch total lustig, oder?
Habe ich mir keine Gedanken drüber
gemacht. Ey, so sinnbildlich.
Ist eher so.
Literally links außen. Okay, aber kommen wir zurück zu dem Bild, über das wir sprechen.
Genau, so. Und also ich dachte mir, mein erster Gedanke war, ich finde die Kommentierung funny. So, mein zweiter Gedanke war, was überrascht euch daran? Weil wir wussten ja vorher, wenn die CDU, CSU die meisten Stimmen erhält, was ja nun mal Tatsache ist, dann wird nicht plötzlich aus dem Nichts werden ganz viele Frauen aus den Löchern kommen. Das ist nicht der Fall. So.
Nee.
Und bestimmt auch, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aus gutem Grund, weil Link zur FDP, da waren es ja vor allen Dingen, gut, Frau Strack-Zimmermann, die würde ich nochmal so ein bisschen special sehen, ja, weil die ist auch eine recht dominante Frau möchte ich fast sagen.
Ja, die ist, ne? Die ist so ein bisschen resolut, bossy, ein bisschen pushy, so ein bisschen. Aber ich mag die. Ich finde die, ich finde das witzig.
Ich finde die sehr witzig. Ich liebe TikToks über sie. Naja, auf jeden Fall, abseits von ihr, und das finde ich krass, gab es ja in der FDP einmal, wie hieß sie nochmal, Juristin, sehr schöne, ich reduziere ich wieder aufs Äußere, sehr schöne blonde Locken. Und die hatte aber eigentlich einen richtig guten Weg hingelegt in der FDP. Und wie es dann so häufig ist, war sie weg.
Vielleicht ist sie Mutter geworden.
Nee. Nee, sie hat sich einfach so
keinen Bock mehr gehabt.
Puff. Ne? Ja, weiß ich nicht, ob es an ihr lag. So, genauso mit, ich glaube, Franziska oder so heißt sie, mit einer jungen Liberalen, die auch auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht hat und die auch parallel ein Startup gegründet hat, blablabla, war, finde ich, auch recht vielversprechend, ist aber auch nicht so richtig an die Oberfläche gekommen. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, wie ist denn da so die Einstellung vom Herrn Kubicki und Herrn Lindner zu weiblichem Nachwuchs?
Ja, oder wie ist die Einstellung der Frauen der Schöpfung zum Politikbetrieb? Weil ich meine, Frau Baerbock, die macht jetzt auch nichts mehr, ne? Du musst da ja schon noch aus einem gewissen Holz geschnitzt sein, als Frau, finde ich, oder generell als Mensch, wenn du Bock hast, richtig Karriere in der Politik zu machen. Das sind ja nicht Leute, das sind ja nicht Otto-Normalverbraucher, so wie für mich Schauspieler auch nicht Otto-Normalverbraucher sind. Du musst ja irgendwie eine Veranlagung und ein gewisses Interesse auch der Selbstdarstellung haben, um zu sagen, ich will hier Punkt 1 parteipolitisch aufsteigen und Punkt 2 irgendwann mal auf Bundesebene mitreden wollen. Und das ist ja, ich meine, Politik, Parteipolitik, Landespolitik, Bundespolitik, das ist ja eine Ellbogendrückerei und Klüngelei vor dem Herrn. Das musst du wollen und das musst du wissen, bevor du dich darauf einlässt. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass viele Frauen an einem bestimmten Punkt auch sagen, Alter, das ist mir echt zu anstrengend hier.
Ne, gar nicht im Sinne von, nicht unbedingt zu blöd.
Das meine ich ja. Du musst das ja wirklich wollen. So, und dass sie vielleicht einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mal wegen der Männer oder so sagen, sondern einfach, weil es herrscht ja auch ein gewisser Ton. Wir haben ja in einer Folge auch mal drüber gesprochen, vielleicht haben wir die auch nicht veröffentlicht, dass sie so vordergründig alle Wahnsinnskrieg miteinander haben, aber hintergründig halt dann sich auch mal auf ein Bier treffen. Und das musst du ja aushalten. Irgendwie alles.
So,
und
ja, also ich glaube, es ist wie immer nicht nur A oder nicht nur B. Also ich glaube schon, dass sie heißt übrigens Linda Teuteberg,
die
Juristin. Ich schätze die zum einen auch, vielleicht auch, weil sie Juristin ist an der Stelle, die sind ja auch häufig, haben so eine bestimmte Art an sich, durchaus so ein, dass die dafür gemacht war. Wir werden es nicht erfahren so, woran es jetzt gelegen hat, aber ich glaube schon, dass es an der einen oder anderen Stelle hilfreich sein könnte, auch weiblichen Kandidaten dann gewissen Support an der Stelle zu geben, gerade wenn das Umfeld halt sehr männlich geprägt ist.
Absolut. Und
Fakt ist trotzdem, dass ich es schade finde, jetzt aber nicht nur auf das Bild bezogen, das ist das, was mich immer so kriegt, ne, dass ich es einfach schade finde, dass von der Verteilung her gerade bei dem Kabinett CDU/CSU einfach sehr wenig Frauen vertreten sind und diese Männer, die da sitzen, und das kreide ich denen ja gar nicht in dem Sinne an, sind halt logischerweise einfach nur bedingt in der Lage, Entscheidungen für Frauen bestmöglich zu treffen.
Jetzt war das aber auch in Anführungsstrichen nur die Spitzenrunde, ne?
Also ja, ich weiß, aber so jetzt viel
nicht,
kommt da nicht.
Wie es in den Reihen danach aussieht.
So viel kommt da nicht.
CDU, CSU, ich habe doch irgendwo eine, doch, ich habe irgendwo eine Statistik.
Ja, da kannst du die Frau Klöckner noch nehmen, aber danach wird's halt schon dünn.
Prozentual durchaus aufgeschlossen haben beim Frauenanteil.
Ja, also in der Führungsriege, wie gesagt, wenn man danach geht, wer kann welches Ministerium besetzen, sieht es ganz dünn aus.
Die müssen sich jetzt alle erstmal von der Merkel erholen. Ja. Weißt du, das ist immer noch nicht verarbeitet, das Trauma.
Ja.
Aber ich meine, auch Merkel, da haben wir auch schon einige Male drüber geredet, ne? Das war ja auch eine gewisse Type. Ne? Die war halt immer vorne rum die Mutti und hintenrum hat die wirklich Machterhalt aufs Übelste betrieben und einfach jeden gechasst und rausgeekelt, der ihr gefährlich werden konnte. Und dann auch mit Leuten geklüngelt, mit denen hätte ein Helmut Kohl vorher nicht geklüngelt.
Das kann gut sein, ja. Das, wie gesagt, es legitimiert ja auch nicht, dass Frauen immer besser sind. Aber ich fände es einfach trotzdem im Sinne der Sache nicht schlecht, wenn eine gewisse Ausgeglichenheit, und das mache ich aber, wie gesagt, jetzt nicht an diesem Bild fest, sondern einfach generell gegeben ist. Ich glaube, dass das dem Apparat guttun würde.
Würde es generell. Also Frauen, glaube ich, führen auch anders Gespräche, die gehen mit anderen Aspekten nochmal rein.
Ja.
Und
ja, Männer unter sich, da kommen bestimmt viele gute Entscheidungen darum, aber auch viele nicht so gute. Wie man ja jetzt aktuell auch wieder sieht. Also ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, aber ich meine, das war jetzt auch unser Wort zum Weltfrauentag, der auch schon vorbei ist. Das ist ja total witzig. Der Merz hat ja einen krassen Wahlkampf hingelegt und Wahnsinnsversprechungen gemacht und so richtig, die weiß ich nicht, die Sau rausgelassen, wie die Wutz jetzt im so Walde.
Puff.
Ist er jetzt so, also wenn ihr das möchtet, dann können wir das gerne machen. So, ist gar kein Problem. Also ich bin da ganz, nicht, dass ich vorher Fan von dem war, aber ich bin jetzt doch, muss ich sagen, so ein bisschen
ich auch
zwischen enttäuscht und angewidert.
Ich auch, 100%. Und da kann mir auch keiner sagen, ja, aber Steffi, das ist taktisch. Nein, das ist schon leider Verarsche. Nee,
ich glaube, der kann nicht verhandeln. Ich glaube, der knickt halt total schnell ein. Der kann überhaupt nicht verhandeln. Der hat auch zu wenig Erfahrung wahrscheinlich im politischen Betrieb.
Ja, weil da findet er ja viel im Unternehmerischen. Das wurde ihm doch die ganze Zeit so zugesprochen. Ja, aber der hat vorher schon ganz viel gearbeitet in der Wirtschaft und deswegen.
Ja, aber da kommt wieder mein Punkt von gerade. Politik ist wirklich ein eigenes Pflaster. Das musst du,
das also merkt auch gerade der Donald.
Das merkt auch, ja, der ist ja auch wieder, oh Gott, jetzt ist wieder eine politische Folge, aber der hin, zurück, vor, zurück.
Der Hütchenspieler ist der, Hütchenspieler.
Die Börsen so hoch, runter, links, ja, rechts, ja, keiner weiß mehr.
Ja, also es ist schwierig mit den Männers.
Ja, was machen wir denn in so wilden Zeiten eigentlich? Eierlikör trinken, die Füße hochlegen, ne?
Nee, Fitnessshakes trinken. Bam.
Aha, und damit wären wir bei der Überleitung zum nächsten Thema. Ein riesengroßes Thema ist natürlich immer der Körper, der weibliche, der männliche, der generelle Körper. Und die Menschen sind ja immer sehr auf Selbstoptimierung fokussiert. Also habst du den Eindruck, seit Einzug der sozialen Medien flächendeckend ist das Thema Selbstoptimierung wahnsinnig groß geworden. Spirituelle, geistige, intellektuelle, körperliche Selbstoptimierung. Und da haben sich diverse Startups hervorgetan in den letzten Jahren. Und eines dieser Startups war Foodspring. Habt ihr bestimmt schon mal online gesehen oder
waren bei Rewe.
Bei Rewe, richtig, im Vollsortimenter, im gut sortierten Vollsortimenter im Regal. Gab es halt auch eben diese Marke für Nahrungsergänzungsmittel, Eiweißpülverchen und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es die da aber nicht mehr.
Puff.
Auch puff. Wie als wenn man so einen Löffel von deren Pulver im Mund nimmt, trocken, macht es auch nur puff.
Ja, beim DM waren sie auch, ne? Also auch. Die waren schon in der Breite sichtbar. Mhm.
Genau, und die haben den Laden jetzt dicht gemacht. Man hatte den Eindruck, das läuft wie geschmiert, wie Schmidts Katze.
Geschnitten Brot.
Richtig. Und dann kam die große Neuigkeit letzte Woche, die haben dicht gemacht. Weiß man da was, Stefanie?
Naja, also man weiß, dass ja das Unternehmen vor einigen Jahren von dem US-Großkonzern Mars gekauft wurde. Und man ja dann erstmal davon ausgegangen ist, boah, jetzt wird's richtig wild. So, ja, jetzt wird vom kleinen Start-up jetzt gekauft vom riesigen US-Konzern Mars. Das kann ja jetzt nur laufen. Das war ja so am Anfang der Duktus. Und ich glaube, dass hier häufig die, wenn man bei DM vertreten ist, bei Rewe viel Online-Marketing betrieben wird, das heißt eine große Sichtbarkeit existiert, auf den sozialen Medien insbesondere, dann gehen alle automatisch davon aus, hyper erfolgreich. Ja. So, und dann kommt halt immer so eine Meldung, sehr überraschend für viele Menschen, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Und weil sie sich nicht vorstellen können, beziehungsweise das ja auch nicht in ihrem Alltag irgendwie kennen, das, und jetzt ein kleiner Link zu dem Post von Christian Wolf, den du dankenswerterweise herausgesucht hast. Er postet übrigens wahnsinnig viel. Naja, ein Post, der, und ich finde das ein ganz spannender Punkt, darauf eingeht, dass nur weil zum Beispiel eine Marke wie Foodspring sich 80.000 Influencer einkauft, das ja noch lange nicht heißt, dass das erfolgreich ist.
Wollen wir ganz kurz sagen, wer Christian Wolf ist?
Ich dachte, das kennen jetzt mittlerweile auch alle.
Nee, also vielleicht kennen Leute die Produkte, die er vertreibt oder deren die Firma, die er gegründet hat, nämlich More Nutrition. Ist halt ein Konkurrenzprodukt zu Foodspring. Deswegen auch ein bisschen so mit Vorsicht zu genießen, was er jetzt zu dem Thema zu sagen hat. Im Nachhinein nochmal nachtreten kann man immer ganz gut, wenn man der Wettbewerber ist. Nee, aber er hat auch eine große Präsenz bei Instagram, macht YouTube-Videos, ist auf LinkedIn halt auch aktiv und hat halt so Wolfsproteinfasten ins Leben gerufen und fokussiert sich halt sehr stark auch auf Nahrungsergänzungsmittel. Hatte auch mal eine große Kooperation mit Hitchies. Da haben wir uns dann so latent drüber aufgeregt, weil wir die Kombination irgendwie tendenziell ungut fanden, ein Hersteller von mit Lebensmittelfarbe oder Zusatzstoffen versetzten Zuckerprodukten in Kombination mit einem Nahrungsergänzungsmittelhersteller, der sehr süßstoffbasiert arbeitet. Das fanden wir irgendwie so eine Kombo für gerade Kinder, die ja auch die Zielgruppe sind, irgendwie so semi-gut. Nichtsdestotrotz, Christian Wolf, ernstzunehmender Unternehmer, Gründer von More Nutrition, und der hatte sich, wie gesagt, jetzt zu der Pleite von Foodspring auch nochmal geäußert. Und der sagte eben,
ja, noch kurzer Einschub. Er hat sich ja nicht nur zu Foodspring geäußert, sondern seine Aussagen bezogen sich ja auf diese ganzen Instagram-Brands.
Also D2C. Genau,
Oceans Apart, Hello Buddy und eben unter anderem auch Foodspring. Und er sagt dann ja in der Nussschale eigentlich, ja Leute, viele Athleten, die Foodspring sich eingekauft hatten, in Anführungszeichen, zwecks Generierung von Reichweite, haben bei uns eh schon angeklopft, deswegen war es für mich nicht überraschend, ob die nicht zu uns kommen könnten. Und in dem Zuge haben wir halt eben auch häufig erfahren, und das war auch von Anfang an unsere These, dass Foodspring die halt zuschüttet mit Geld, ja, und die deswegen eine gewisse Loyalität in Anführungszeichen hatten, aber eben nicht aufgrund der Qualität des Produktes.
Und das dass sie ja die so. Produkte auch eigentlich gar nicht verwendet haben, sondern eigentlich andere Produkte, was war es, ESN oder More Nutrition, zum eigentlichen Muskelaufbau verwendet haben und eben halt nicht die Food-Spring-Substitute.
Und ganz ehrlich, da würde ich einen Haken dran machen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Also das Beste ist doch, das wollte ich dir eh noch erzählen, das finde ich so lustig, dass das einfach keinem auffällt. Die ganzen Influencer, jetzt schere ich sie mal über einen Kamm, ja, frech wie ich bin. So, die werden bezahlt für ein Placement. Ob das eine Jeans ist, ob das irgendein Essen ist, ist mir scheißegal, ja. So, und dann Story Ende, eingekaufte Story Slide Ende, nächste Story Slide, 5 Minuten später haben die was anderes an.
Ja, ja.
Oder essen das gar nicht.
Nee.
Ach, natürlich nicht.
Hallo, fällt das niemandem auf hier?
Ja, es ist tatsächlich so. Das ist ja auch das, was wir mal irgendwie immer wieder mal monieren. Früher haben wir uns immer dagegen gewehrt, wenn so Boomer gesagt haben, Influencer sind Litfaßsäulen auf zwei Bäumen,
jetzt sind es.
Jetzt sind es, auf zwei Beinen, jetzt sind es tatsächlich. Also ja, es wird halt auch so billig gemacht, es wird sich auch gar keine Mühe gegeben. Nee. Und deswegen kann man natürlich nicht irgendwie verifizieren, ob das wirklich so war, aber von dem her, was wir wissen, wie Influencer manchmal arbeiten, natürlich auch nicht alle, aber viele.
Die meisten.
Ja, kann man wirklich sagen, ja, sie kassieren gerne das Geld dafür, machen zwei, drei schäbige Placements, ohne sich großartig Mühe zu geben und benutzen eigentlich das Konkurrenzprodukt.
Ja, ein kleiner Talk aus dem Nähkästchen. Mhm. Es geht der Blase auch, glaube ich, nicht so gut, ne? Weil viele Unternehmen drehen ja gerade schon den wirtschaftlichen Hahn ein bisschen zu, weil ihnen aufgefallen ist, upsi, ein kluger Berater hat sich mal ausgerechnet, wie dann so der TKP bei den Influencern ist. Ja, der ist im dreistelligen Bereich, ups. Ne? So, deswegen fällt ihnen das auf und sie drehen zu. Und die Konsequenz ist, das finde ich sehr spannend, dass viele Managements, natürlich nicht alle, aber viele, jetzt versuchen, aus allen Ecken noch Geld zu ziehen. Das heißt, mal ein Beispiel, habe ich selbst so erlebt. Eine Kooperation hat nicht bis zum Ende stattgefunden, weil der Influencer war nicht in der Lage, das Produkt zu nutzen.
Was intellektuell, körperlich, warum?
Sowohl als auch.
Ah, so. Was war es denn? Eine Rakete?
Nee, pass auf. Es war jetzt nichts Hyperkomplexes, ja? So, die Person hat auch 4 Anleitungen bekommen für etwas, was jedes bisschen Müller schafft. Ne? Aber egal. So.
Ja.
Heißt, ist nicht zustande gekommen. Und jetzt war dann die Forderung, ja, aber wir würden jetzt gerne 50% berechnen. Ich gefragt, wer hat denn euch, so, warum? Ja, weil bei uns ist Aufwand entstanden. Und da dachte ich, okay, now we're talking, die Situation scheint wirklich schon so beschissen zu sein, dass man versucht, aus jedem Dreck noch irgendwie Geld zu ziehen. Und da muss ich sagen, dann macht die Bude lieber zu. Ja, es war ja bei Oceans Apart, die ja dann von Snox gekauft wurden, eine recht ähnliche Situation, ne? Also die hatten einfach sehr viel Druck gemacht, marketingseitig, ja, und auch Influencer, viele Influencer eingekauft. Und auch, das ist ja das Problem immer, ne? Wenn du diese kurzfristigen und kurzweiligen Influencer-Kooperationen hast, die immer ad hoc an einem Stichtag geballt alle losrennen, ja, dann generierst du auch für feste Punkte eine überbordende Nachfrage. Dann machst du das Lager voll mit Produkten, hast das Kapital gebunden. So, und dann bist ja an einem Punkt, dann ist Marketing-Patte irgendwie alle, ne? Da muss ja auch erstmal Gehälter bezahlt werden, hast du nicht gesehen. Und theoretisch müsstest du ja dann schon, wenn die eine Kampagnenrunde ausläuft, die nächste direkt wieder anschieben. So, mit dem nächsten Flight, ob das jetzt
mit Influencer Geld, das sind, du nicht hast.
Mit Geld, das du nicht hast, aber du hast, ja, weil das Geld ist gebunden in deinem Lager. Richtig. So, und das ist in aller Kürze eine Geschichte, wie zum Beispiel von Oceans Apart. Ich meine, daraus muss man lernen, aber das ist natürlich bitteres Schmerzensgeld.
Auf jeden Fall. Und ich möchte gerne eine Petition ins Leben rufen, das wollte ich dir eh noch sagen, gegen Leggings mit diesem komischen Crunch überm Hintern.
Ach, du meinst diese Tucked-in?
Finde ich Packerbutt ganz schlimm. Mhm. Möchte ich jetzt einfach mal sagen.
Und dann noch so ein Tanga-Einsatz. Das, was wir immer peinlich fanden als Kinder und als Jugendliche, wenn sich die Leggings, die Sporthose, die Jeans, die Irgendwas-Hose in den Arsch reinzieht.
Richtig, abzeichnet, in irgendeiner Form.
Das wollten wir doch nie. Und jetzt will man das,
ja,
im Fitness.
Ich weiß.
Das finde ich spannend.
Jetzt kann man ja wieder sagen, ja, Steffi, das ist aber doof, was du sagst, weil wir machen das ja für uns. Okay, dann macht das doch zu Hause für euch. Aber ich finde es wirklich nicht schön. Und ich musste auch, das ist für mich wie ein Unfall. Ich musste auch, wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin, was ich natürlich nie bin, und da diese Leggings sehe, die so rosettenmäßig dann, das kann ich nicht ertragen.
Alles sehr detailgenau abzeichnen.
Alles.
Ja, aber das ist doch die Widersprüchlichkeit der Welt. Das ist doch, das haben wir doch immer schon gemacht. Auf der einen Seite, oh, ich bin kein sexualisiertes Objekt. Ja, du darfst mich gar nicht so sehen und es geht dich gar nichts an, wenn ich dir meinen Hintern ins Gesicht strecke. Mit allen Konturen und allen Genitalienabzeichnungen. Dann, aber das ist doch die Bigotterie, die wir so lieben.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab in den letzten 2 Wochen ist das so durch alle Medien gegangen, von einer Kölnerin, die ich auch sehr sympathisch finde, ein Video. Sie war im Stadtwald laufen. Mhm. Mit so einer Leggings.
Leggings. So. Ja, so einer sexy Leggings.
Sexy Leggings. So, da war auch alles klar, ja. Und dann ist die an dem vorbeigerannt und der Mann, so These, auf jeden Fall über 50, hat die dann mit dem Handy gefilmt, also den Hintern. Nicht ihre wunderschöne Haarpracht, sondern ihren Hintern. Was sie gemerkt hat, durch den Schatten, hat ihn dann zur Rede gestellt und gesagt, Junge, läuft bei diesen Synapsen falsch verdrahtet. Zeig mal, was du da aufgenommen hast. Und jetzt kannst du das mal schön löschen. Und dann sagt der Idiot auch noch, ja, warum ziehst du denn so eine Hose dann an? Da denke ich mir halt auch wieder, Junge.
Das ist doch eine Einladung.
Ja, genau. Also, da habe ich auch wieder keine Worte mehr für.
Ja, aber andererseits denke ich mir, man guckt ja halt schon hin. Es lädt, ja,
gucken,
es lädt
und filmen.
Ja, auch ein. Ja, okay, es sind zwei unterschiedliche
Großer
Sachen.
Großer Unterschied.
So. Ne, aber ich dachte jetzt, also meine verrückte These ist, ich dachte, der Schnitt dieser Leggings, dieser sexy Leggings, ja, der ist so angelegt, dass man alles besonders gut sehen kann. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so anatomisch ist. Ich hab hinten keine Augen. Das heißt, ich kann das selber ja nur betrachten, wenn ich mich so rückwärts verdreht im Spiegel angucke. Wer das aber betrachten kann, sind ja die Menschen, die hinter mir stehen. Richtig. So, das muss man ja beim Kauf eines solchen Gegenstandes, Leggings, einer solchen sexy Leggings, das muss man doch bedenken, oder nicht?
Ja, das ist halt so eine, ich glaube, das ist so ein Gemisch aus. Ich find's natürlich auch, es macht was mit meinem Ego, wenn ich sehe, dass mir da viele hinglotzen. Punkt 1. Punkt 2, man kann wahnsinnig gute Instagram-Stories damit machen, indem man so das Bein so besonders, ich mache das kurz vor, nach hinten stellt und dann der Hintern, ne, du weißt.
So eine Bodybuilder-Pose, so eine
ganz
kleine.
Ganz genau, so eine Bodybuilder-Pose im 10 Euro hier McFit um die Ecke, ne? Mhm. So, ich glaube, das spielt da auch noch mit rein, ne? Und dann tut's einem ja auch irgendwie selbst ganz gut, wenn man einen Hintern hat, der dann so um 20 Zentimeter nach oben geliftet wird.
Weil, guck mal, was spricht denn dagegen, einfach in einer schönen, voluminösen Jogger ins Fitnessstudio zu gehen? Das macht ja keinen Unterschied. Ist wahrscheinlich ja sogar noch besser, weil die Wärme ist dabei beim Trainieren.
Ja. Dunn was um den Nieren, ne?
Ja, genau. So eine Angora-Wäsche noch drunter.
Das Verrückte ist doch wirklich, wie du eben gesagt hast, als ich noch ins Fitnessstudio gegangen bin. So, da war es mir fast unangenehm, mit einer normalen Leggings dahin zu gehen. Sodass ich mir die Frage stelle, auch was habt ihr, da finde ich fast bewundernswert, für ein heftiges Selbstbewusstsein mit so einer sexy Leggings da reinzugehen.
Ich kann das auch nicht. Also ich habe auch Leggings, aber ich ziehe da sehr große T-Shirts drüber.
Ja, genau, ich auch.
Weil ich muss auch sagen,
dass man den nicht sehen kann.
Nee, da tut mir nämlich auch nicht gut, wenn ich mich immer in diesen riesengroßen Spiegeln da sehe und sich alles abzeichnet. Und dann ist ja auch so eine Leggings, die ist ja eng, ne? Und ja, dann, also dann merkt man ja auch irgendwie, dass die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu eng ist. Weil was ist der Witz an einer Leggings, wenn die nicht eng ist? Dann ist das ja eine weite Jogginghose. So. Also, ich weiß nicht. Das ja, ist jetzt
ist
auch,
schwierig.
Ist jetzt auch ein Thema, das werden wir jetzt akut nicht lösen können an der Stelle.
Ja, also wir kamen ja auch ursprünglich von Foodspring, sind dann zu Ocean's Apart abgedriftet. Fakt ist, der Laden ist dicht, was mir wirklich leid tut. Es sind ja auch damit 200 Mitarbeiter ob des Strohs, ne?
Ja.
Was auch echt uncool ist. Aber vielleicht auch einmal hier der Appell, Dinge auch zu hinterfragen und nicht einfach nur zu denken, weil ich davon viele Instagram-Ads sehe, deswegen ist das ganz toll.
Genau.
So, das war jetzt der Beitrag dazu. Und jetzt kommen wir zu einer Marketing und zu einem Marketing-Thema eigentlich par excellence, möchte man fast sagen. Und zwar mag der ein oder andere von euch ja durchaus die Marke Edeka kennen.
Aber nur die Reichen.
Aber nur die richtig. Warte, ich möchte kurz das ZDF zitieren, die Superreichen.
Die Superreichen.
Die Superreichen.
Die gehen bei Edeka einkaufen.
Die gehen bei Edeka einkaufen. Ob der Dürener Strauß hier in Köln-Lendenthal. So. Und Edeka hatte ja sehr lange, ja den Slogan war es glaube ich schon, beziehungsweise Claim, wir lieben Lebensmittel.
Richtig.
Und in dem Zuge, das war eine Kampagne oder eine Markenpositionierung, die die gemeinsam mit der Agentur Grabatz und Partner erarbeitet haben. Und der Co-Founder von Grabatz und Partner hat halt jetzt bei LinkedIn vor einigen Wochen, wie gesagt, wir sind ein bisschen hinterher, einen Beitrag gepostet zu einmal mit so einem Rückblick der gemeinsamen Zusammenarbeit, aber eben auch zu der Frage, wie kreiert man eigentlich eine erfolgreiche und vor allen Dingen nachhaltig erfolgreiche Marke und hat da so eine Anleitung gegeben. Magst du die mal ein bisschen erläutern?
Das würde ich sehr gerne. Ich kann sie aber nicht lesen, weil es sehr klein geschrieben ist. Ja. Und ich, also der hat dazu ein Bild gepostet mit so einem Manifest oder wie so eine Art Bedienungsanleitung. Ja, wie man eine Marke kreiert, eine Anleitung in 15 Schritten. Und das kannst du jetzt vorlesen, weil ich muss sonst in den Bildschirm reinkriechen. Ich habe meine Brille nicht auf.
Es ist kein Problem, ne? Also Punkt 1. Analysiere Stärken und Schwächen, Zielgruppe und Wettbewerb, Chancen und Risiken. Würde ich jetzt erstmal einen Haken dran machen. Ist jetzt so eine Lorem Ipsum-Aussage, aber okay.
Also eine SWOT-Analyse lernt man im BWL-Studium.
So, Punkt 2. Besetze eine klare Position, die keiner deiner Wettbewerber hat.
Das nennt man USP.
Würde ich sagen, gekauft, kleiner Zusatz, macht aber niemand.
So. Nee.
Nee. Dann entwickle ein einzigartiges Design, Sprache und Look and Feel.
Ja.
Ja, macht aber auch fast niemand. Noch am ehesten Design, bei Sprache und Tonalität wird es dann schon dünn.
Und Look and Feel ist dann je nach, also da macht ja HR auch immer was anderes als PR und als Marketing. Ja, und der Vertrieb hat ja auch nochmal eine Meinung dazu. Boah, schwierig.
Der Vertrieb hat eine Meinung, aber keinerlei Design-Expertise, das ja, aber wissen gar
keine,
wir alle.
Viel Meinung, keine Ahnung, wissen wir doch.
So, dann arbeite nur mit den besten Leuten zusammen.
Nun. Ach ja. Ja, kann man sich ja wünschen. Ja,
lassen wir mal so stehen.
Wir lassen das so. Mhm.
Ne? So, ist ja auch immer sehr individuell.
Mhm.
Fünftens. Ersetze 50% deines Marktforschungsaufwands durch gesunden Menschenverstand. Hier wird es jetzt schon interessanter. Ja?
Ja. So.
Weil auf der einen Seite sagen wir ja, stimmt. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch, ja, viele Unternehmen in diesem Deutschland, ja, kümmern sich ja noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise um die andere Seite des Marktes, geschweige denn, dass sie da irgendwelche Daten draus ziehen.
Ja, da ist halt ja immer wie so die Frage, wie wir auch in der Vorbesprechung gesagt haben, kann da Marktforschung helfen? Sagen wir mal so, die Art der Marktforschung, die klassische Marktforschung, die in vielen größeren Unternehmen immer noch vertreten ist, die hilft da auch nur sehr partiell, wirklich. Also da ja,
kommt drauf an, finde ich.
Ja, wie gesagt, es kommt sehr auf die Erhebungsmethode an und auch auf welche Fragen gestellt werden und ob diese MAFO, sagen wir mal, qua Unternehmenskultur dazu dienen soll, einen immer zu bestätigen oder richtig, einen mit der Wahrheit zu versorgen. Das ist ja auch immer sehr, sehr schwierig, das Thema. Insofern sage ich ja, also ich glaube, 50% könnten durchaus ersetzt werden bei dem, was man so sieht, weil das hat einfach keinen Aussagewert. Man fragt auch immer die gleichen 5 Parameter ab und schreit auch keinen Hahn so wirklich nach. Und andererseits fände ich es auch schön, wenn man sich mal so Gedanken machen würde, was für relevante Daten es denn eigentlich so gäbe. Ne, aber jetzt weiß man ja nicht, was sie so gemeint haben mit Marktforschung.
So. Das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe auch schon wirklich einige Unternehmen erlebt, die das, wie ich finde, sehr gut machen. Kleiner Heads-up, was gar keinen Sinn macht, das möchte ich jetzt wirklich mal hier an der Stelle verlauten, ist Interviews zu führen mit 3 Leuten. Und dann zu meinen, dass die stellvertretend wären für 3 Millionen.
Ja, und man muss auch dazu sagen, Marktforschung ist ja auch ein großer Teil der Cover-Your-Ass-Mentalität. Ja, man sagt, ja, man hat das marktforschend überprüft, damit man eine Absicherung hat, wenn man eine größere Entscheidung trifft. Und der Einsatz des gesunden Menschenverstandes ohne diese Absicherung, das ist ja risky. Das ist ja mutig. Das ist ja,
da lehnst du dich aus dem Fenster.
Da kann man nämlich auch, wenn es schief geht, da kann man nicht sagen, na, die MAFO hat aber gesagt das. GfK Nielsen haben aber gesagt das. Und im Grunde genommen ist ja, muss man an der Stelle einfach mal sagen, Marktforschung dient der eigenen Absicherung und Verantwortungsabgabe, wenn man Entscheidungen im Rahmen von großen Budgets treffen muss.
So, nämlich. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, da weiß ich nicht genau, was gemeint ist. Achte auf Größe und Langfristigkeit.
Ich bin mir sicher, es geht nicht um GV. Ja. Achte auf Größe und Langfristigkeit. Ja, wahrscheinlich auf Größe der Kampagne und Langfristigkeit der Markenpositionierung.
Ja, Langfristigkeit verstehe ich noch eher. Größe hier wirklich nicht. Aber wir lassen das mal so stehen.
Ja, das ist ja auch, das sind ja Kreative, die das geschrieben haben. Das muss man sich dann noch dabei denken.
Man muss auch ein bisschen Interpretation, ne? So, richtig, dann.
Ist das eigentlich ein Haiku?
Nein. Achte auf das allerkleinste Detail. Mhm. Weiß ich gar nicht. Finde ich jetzt erstmal eine potenziell vielleicht auch schwierige Aussage.
Ja, sagen wir mal so, die klassischen Werber sagen das so. Genau. Wir wissen, dass UGC Wackel-Content mit einer beschissenen iPhone-Kamera irgendwie mal am besten ankommt. Aber kommt auch immer drauf an, was für eine Kampagne du machst. Bei Porsche ist das vielleicht nicht so, aber
Bei Rolex,
ja, weiß ich so auch nicht.
Erobere nicht nur die Köpfe, sondern die Herzen der Menschen.
Ja, okay. Ja, Emotionen, so, bla.
Mach jeden Tag mehr als eigentlich notwendig. Ja gut, das gilt immer im Leben. Das, finde ich, hat jetzt nichts mit einer Marke zu tun.
Nee, das hat, wie man eine Marke kriegt. Nö, das hat mit einer Marke erstmal.
Nee.
Aber okay. Nee.
So, 10. finde ich allerdings sehr gut. Nerv niemanden.
Mhm, würde ich auch generell in jeder anderen Lebenslage in ein Manifest reinschreiben. Geh bitte niemandem auf den Sack.
So, jetzt kommt wieder was Relevantes. Führe die Marke an der Zeit, aber lauf nicht jedem Trend hinterher.
Ja, hör mal, das ist doch mal was.
Einer rausgehauen.
Finde ich richtig gut, die Nummer 11, guck mal.
So, jetzt kommt was, das gefällt dir bestimmt auch sehr gut. Freu dich über Effis, Medaillen und steigende Markanteile, aber ruh dich nicht darauf aus.
Ja. Schmeiß sie alle in die Tonne, ist dann Nummer 13 hoffentlich.
Ja, Nummer 13 wäre... Versuch sie einfach erst gar nicht zu bekommen, weil das ist wirtschaftlich eine Vollkatastrophe. Aber
ja,
okay.
Ja, genau.
Dann sei dir nicht zu schade, deine Marke im Pitch zu verteidigen.
Hä?
Verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Okay. Aber
Lassen wir so.
Ärgere dich wie verrückt, wenn du verlierst, aber gratuliere dem Gewinner.
Das müsste ich mal meiner Tochter beibringen, wenn wir UNO spielen.
Ja, also ich habe dann direkt so eine sportliche Assoziation, weil diese Sätze, die gelten ja auch für, keine Ahnung, Nadal.
Aber was hat das jetzt mit Marke zu tun? Das hat ja, das ist ja sehr agenturspezifisch, so wie Agenturen ticken.
Richtig, da kommen wir auch zum letzten Punkt. Schalte eine anständige Abschiedsanzeige.
Ja, das war ja dann wahrscheinlich das, oder?
Ja. So, will sagen, der kann bestimmt mega viel, ne? Ich meine, ich fand wirklich auch die Edeka-Positionierung sehr gut gewählt. Aber jetzt so in diesem Manifest, weiß ich jetzt gar nicht.
Da wird vieles durcheinander gemixt. Also so grundsätzliche Lebensweisheiten, durchaus Sinnvolles für eine Markenpositionierung oder Markenführung, aber auch sehr agenturspezifisch. Weiß ich jetzt nicht, ob das Erfolgsgeheimnis hinter wir lieben Lebensmittel war.
Ja.
Und ob das jetzt da eins zu eins zutrifft, aber ist ja auch Wurst. Ich finde, das war doch ganz unterhaltsam.
So. Apropos Markenmanifest.
Ha, 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 ha.
Jetzt du.
Ha, jetzt kommen wir zu etwas. So, passt auf, VW, ihr habt vielleicht mal davon gehört, das ist dieser Autokonzern aus Deutschland, dem es gerade nicht so richtig gut geht. Volkswagen ist wirklich latent am Straucheln. Ja, und die geben sich sehr große Mühe, auch ihre ganzen Elektrokarren irgendwie an den Markt zu bringen. Und es will irgendwie eine einfach nicht. Aber sie haben jetzt natürlich die große Hoffnung, dadurch, dass Tesla im Kurs so eingekracht ist, jetzt kommt die Zeit von VW.
Richtig.
Und um, sagen wir mal, diese neue Ära, ja, sie sind jetzt in ihrer Success-Ära einzuleiten, haben sie ja schon letztes Jahr, war es letztes Jahr oder war es dieses Jahr? Letztes Jahr.
Ja.
Wieder dieses große Agenturnetzwerk DDB verpflichtet, ihre Markenpositionierung zu übernehmen.
Und wir erinnern uns an unseren ersten richtigen Shitstorm.
Ja, war gar kein Shitstorm, war ja nur eine Person, die sich nicht so richtig benehmen konnte. Ja. Und an die Spitze dieser Agentur DDB hat man dann eben gesetzt, quasi als Vertreter hin zum Kunden VW, Amir Kassai. Und vielleicht, wenn ihr uns schon länger zuhört, wisst ihr, wir haben über diese Personalie mal gesprochen. Amir Kassai bezeichnet sich selber als GOAT, nicht jetzt im Sinne von Ziege, sondern als Greatest of All Time. Wechselt gerne ab mit Gott und ich bin jetzt mittlerweile bei Gött, falls jemand dem Türkischen mächtig ist. Und den haben sie aus der Frühverrentung rausgeholt, aus Ibiza, damit er eben halt DDB gemeinsam mit VW in den Olymp des Marketings verhilft. Ja, und der bezeichnet sich selber, weiß ich gar nicht, ob er es tut, aber er sieht sich, glaube ich,
Gott.
Schon als Gottheit. Ja, die Gottheit des Marketings. Und er hat ist einfach der erfolgreichste Mensch auf der ganzen Welt und ist aber ein in sich sehr streitbarer, widersprüchlicher Charakter. Das haben wir mal in einer Podcast-Folge besprochen. Wir haben dazu dann was gepostet und ihn blöderweise auch verlinkt in dem Post. Und dann ist es leider etwas eskaliert. Und es wurden alle sehr, sehr aufgeregt und sehr nervös bei DDB, bei der PR-Agentur von DDB. Und Amir Kassai hat so ein ganz klein bisschen sein Temper verloren und uns als Nazis bezeichnet und irgendwie er konnte gar nicht mehr an sich halten. Er war ganz wuschig. So, das hat er dann auch alles wieder gelöscht. Aber wer interessiert ist, ich schicke da gerne die Screenshots vor. Jedenfalls, pass auf. Er hatte ja dann auch gesagt, sag mal, so zu so Kommentierenden unter dem Post, weißt du eigentlich, wer ich bin? Und wer bist du eigentlich? Also ihr müsst es euch vorstellen, so in diesem Duktus, ja. So, und jetzt ist es wirklich spannend geworden. Ich muss mich da wirklich zusammenreißen. So, ich sage einfach noch mal ganz kurz, wie die Zeitschrift Horizont titelt.
Ja.
Die titelt, VW tauscht Markenmanifest wegen Ähnlichkeit mit Apple-Werbung aus. Und nennt das Ganze einen Fauxpas von DDB und The Beatles. Was war passiert? Amir Kassai und sein Team haben an einem neuen Markenmanifest gearbeitet, offensichtlich. Und sich, man weiß das ja nicht, wir vermuten das, gedacht, komm, wir gehen auch mal mit der Zeit. Ja, wozu braucht man die krasse, göttliche, schöpferische Kraft eines Amir Kassai, dem Goat, Gott, Gött, wenn man auch einfach eine KI fragen kann? Haben sie dann gemacht. Und dann haben die richtig einen rausgehauen. Und dann ist aber irgendwem dann aufgefallen, ich glaube, wir überprüfen das nochmal.
Und dann hat sich herausgestellt, dass dieses neue Markenmanifest von VW wirklich verblüffende Ähnlichkeit hat zum Markenmanifest von Apple aus dem Jahre 2013.
Und es ist nicht der DDB aufgefallen. So viel können wir sagen. So, sollen wir mal ein paar Brocken daraus vorlesen?
Na, pass auf, ich lese immer die Apple-Variante von 2013 vor und du dann den vom VW-Spot 2025, okay?
Okay.
Okay. This is what matters.
That truly matter.
How it makes someone feel. Mach jetzt.
How will it make someone feel?
Will it make life better?
Will it make life better?
Does it deserve to exist?
Does it deserve to exist?
There are 1,000 no's.
We say no to all the bad ideas.
For every yes.
And yes to a few things.
We spend a lot of time.
We spend a lot of time.
Enhances each life it touches.
Should enhance the life.
This is our signature.
We put our name on it.
Ich kann nicht mehr.
Also, das ist zu viel für mich.
Ja, vor allem, ich finde es ja geil, das einen Fauxpas zu nennen.
Ja.
Das ist einfach, das ist ein Plagiat. Das ist abgeguckt. Ich weiß ja nicht, welche Fritte in dieser Agenturbude, in dieser überdimensionierten Bude von einer Agentur hingegangen ist und sich gedacht hat, oh, weißt du was, Abgabe ist morgen, ne? Ey, gar kein Bock, komm, lass mit ChatGPT das machen.
Nee, oder, ich habe eine Vermutung, wie es war. Die haben kreativ zusammengesessen, nachdem sie 4 Wochen prokrastiniert haben. Und dann, wie du sagst, war die Deadline in ganz kurzer Nähe. Und dann hat jemand gesagt, aber Leute, wir sprechen doch eigentlich an der Stelle über Apple. So. Und dann ist, ja, also eigentlich ist doch VW Apple.
Ja.
So. Und ja, das sehen wir ja auch an ganz vielen Stellen. Software. So. Und dann ist es ja so gewesen, 100% hat gesagt, okay, wir können jetzt natürlich nicht das Apple-Markenmanifest von 2024 nehmen. Was haltet ihr denn davon? Das kennt ja niemand. Wenn wir das von 2013 nehmen, das ist doch auf den Punkt. Ja, stimmt. So, jetzt haben wir aber nur noch 1 Stunde, bis wir es raussenden müssen. Dann lass doch jetzt wirklich mal DeepSeek, ChatGPT, you name it, bemühen. Here we are.
Und ich meine, es ist auch schon 12 Jahre her. Wie soll das jemandem auffallen? Ja,
nicht. Ja. Welcher klugen Kerze ist das eigentlich aufgefallen?
Ich weiß es nicht. War es Mathis Schrader? War es der Horizont?
Ich weiß es nicht, aber ich habe großen Respekt für diese Tätigkeit.
Ich finde das wirklich krass, weil ich finde, an diesem Beispiel siehst du einfach, wie aufgeblasen und überdimensioniert teilweise dieser Kreativagenturapparat ist und wie unverschämt die sind. Ich will ja gar nicht wissen, wie viel die für die Entwicklung dieser Positionierung und dieses Spots gecharged haben. Aber ich finde das wirklich verwerflich. Sowas beschädigt eine ganze Branche. Ja. Und was sie für ein Fass aufgemacht haben. Oh, wir haben Amir Kassai, wir haben dies, das, jenes. Und er hat sich ja ganz vorne hingestellt und gesagt, und ich mach das hier jetzt. Und ja, witzig, Dude. Wirklich witzig. Ja, aber am Ende des Tages muss ja auch die Bude auf Ibiza irgendwie bezahlt werden. Wir sind ja alle nur Menschen.
Genau, also die Horizont titelt sogar, das Markenmanifest ist die Comeback-Arbeit von Amir Kassai. Ja, schade.
Das war wohl nichts mit dem Comeback. Also wirklich, wirklich Comeback-Arbeit. Das ist nicht nur peinlich, das ist, was mich auch wirklich erstaunt, ist, dass bis auf ein paar Artikel es dazu keine Stellungnahme gibt. Sowas muss doch personelle Konsequenzen haben. Nein, das kannst du dir doch nicht leisten.
Nein, es hat in diesem Land, und das meine ich weiß jetzt nervig wieder, Leute, es gibt keine personellen Konsequenzen in diesem Land. Es gibt es einfach nicht. Es ist, und wenn jemand dann schreiben würde, so XY ist jetzt entlassen, dann wäre ja ein Aufschrei. Der ist jetzt arbeitslos. Du kannst den doch nicht vor die Türe setzen. Du müsstest ihm doch mindestens 3 Anläufe geben. Oder es kommt, ja, man muss auch sowas nicht immer kommunizieren. Das wird dann intern gelöst.
Und wenn man das dann halt aber, ja, intern gelöst. Aber ja, ist ja offensichtlich intern nicht aufgefallen. Was ist, ich verstehe das einfach nicht. Das ist stümperhaft. Das ist,
ja, ist es.
Unterste Schublade von Qualität, ja, und da werden dann irgendwie über Awards und über Budgets und über Personalien gesprochen, als würde man hier irgendwie das Rad neu erfinden, und dann machen die sowas.
Und das Verrückte ist, wenn wir beide für einen kleinen Mittelständler eine neue Markenpositionierung entwickeln, du und ich, wir verbringen wirklich viel Zeit darauf, herauszufinden, ob dieser ausgedachte Claim, wie wir es auch immer nennen wollen, im Ansatz irgendwo schon auftaucht. Und dann möchte man mir sagen, dass das bei einer DDB, einem Amir Kasai und VW nicht geschehen ist?
Nee, ach, es kann gut sein, dass es schon passiert ist auf Agenturseite, weil sie gehofft haben, dass das einfach niemand mitbekommt.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Ja.
So, und vielleicht.
Aber wie peinlich, also wie unfassbar peinlich, was für eine Nichtleistung.
Eine Minusleistung sogar.
Und selbst wenn sie, wenn das gar nicht Absicht war, selbst wenn das gar nicht so war, dass man sagt, ja, wir haben halt die KI gefragt, aber wir haben das ja, wir wussten ja gar nicht, dass das von Apple ist.
Dann nee, ist weißt ja, du, was die Ausrede ist?
Der Fakt, dass sie das mit einer KI gemacht haben. Und man kann KI ganz toll verwenden, das repetitive Tätigkeiten und so Nonsenszeug. Ne? Das machen wir ja auch. Also wenn es so um Auswertung, Sortierung, Duplikatfunktion,
Verwaltung.
Ja, von so großen Datensätzen geht, ne? Wenn wir irgendwie Workshops gemacht haben oder irgendwie so, da macht das total Sinn. Ey, aber wenn du doch qualitativ an einer Marke arbeitest,
dann in der Verantwortung auch, ne?
Auf dem Level, mit dem Standing, mit der Öffentlichkeit, die da generiert wurde, da kannst du das nicht bringen.
Nee.
Auf so einem Werkstudentenniveau dir so einen Fehler leisten.
Und jetzt stell dir mal vor,
was?
Bei VW ist es ja finanziell auch gerade schwierig, ne? So, ja. Da werden ja Werke und so weiter aufgelegt, was ja auch wirklich schlimm ist für die Menschen, die da arbeiten. Und ich finde es auch irgendwie schwierig, weil auf der einen Seite sagst du, wir schließen Werke, so und ja auch nicht wenige. Ne? Also es werden gerade wirklich viele Mitarbeiter gekündigt bei VW und auch schon im letzten halben Jahr. Und auf der anderen Seite hast du jetzt eine Agentur, ich sag's jetzt mal, wie es ist, Kohle in den Arsch geblasen für eine Nichtleistung, die jetzt danach ja wieder erbracht werden muss.
Ja.
So. Ja. Finde ich auch irgendwie schwierig.
Und aus dem Vertrag kommen sie wahrscheinlich, ja, vielleicht war DDB mit dieser Nichtleistung vertragsbrüchig. Das würde mich mal interessieren, wie das so ist.
Mich auch, falls da irgendwer Insights hat, immer gerne. Aber vielleicht, um mal den Bogen zu spannen, gehen sie auch einfach zu Emmanuel Caris.
Passt auf, Freunde, Emmanuel Caris. So, auch wenn ihr nicht bei LinkedIn seid, ich weiß, wir reden da viel drüber, aber das ist unsere Informationsquelle Nummer eins halt im Moment. Ja, da passiert so viel lustiges Zeug. Na, TikTok gibt's natürlich auch, Instagram, so, aber juckt euch nicht dran. Auf jeden Fall, ich scroll so durch LinkedIn und dann wird mir so eine Anzeige, es gibt ja auch Werbeanzeigen auf LinkedIn angezeigt, von Emmanuel Caris. Und jetzt lese ich euch diese Anzeige einfach mal ganz kurz vor und dann könnt ihr das mal genießen und sacken lassen. Der gute Mann heißt nicht nur Emmanuel Caris, er heißt Hellseher Emmanuel Caris und bietet seine Tätigkeiten auf LinkedIn feil. Und er sagt, Partnerrückführung und Ex-Zurückgewinn ohne Magie. Dein Ex-Partner, Wunschpartner oder Seelenpartner hat sich distanziert. Mit meiner spirituellen Gabe, Telepathie und Energiearbeit löse ich Blockaden und stärke eure Verbindung. Keine Liebesmagie, kein Liebeszauber, nur reine spirituelle Kraft. Durch karmische Harmonie, Seelenheilung und Herzöffnung bringe ich dich deinem Herzensmenschen wieder näher. Erfahre, wie du deine Liebe retten, eure Beziehung erneuern und eine tiefe emotionale Verbindung wiederherstellen kannst. Jetzt Kontakt aufnehmen.
Das hört sich an wie der Beginn einer sehr guten True Crime Folge.
Also wirklich, ich muss sagen, den Mann, den müssen wir aufsuchen.
Ja,
wenn uns einer helfen kann, dann er.
Mhm. Und die Vorhersage über den Brand von Notre Dame hat er auch. Eine Woche zuvor sagte Emmanuel Macris wörtlich: Die Mutter Gottes hat ihr Haus in Paris verlassen und das Haus wird in Flammen aufgehen.
Da würde ich jetzt als die französische Polizei einfach mal nochmal nachfragen.
So, und wir hoffen einfach jetzt, dass der Emmanuel, wenn er das hört, nicht mit Voodoo-Puppen da sitzt. Ja, und uns beide mit einem Fluch bedeckt.
Sind wir schon. Der weiß ja nicht, dass wir zwei Hexen sind. So, in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.